Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Lang ist um die Kinderintensivstation gekämpft worden. Ein nationales Fachgremium hat dem Kantonsspital Graubünden den Leistungsauftrag wegnehmen. Seit heute ist klar, die Intensivstation darf bleiben. Erleichterung auch beim Sprecher vom Kantonsspital, Dayan Roman.
Wir haben keinerlei Ahnung, in welche Richtung es geht. Wir haben dann gewusst, dass das heute gehen soll. Und ja, entsprechend haben wir uns halt vorbereitet auf mehrere Varianten. Und jetzt haben wir die positive Variante können heute Morgen.
Wie es weitergeht und welche Behandlungen noch nicht unter Dach und Fach sind, gibt es in dieser Sendung. Und gestern ist die Kriminalstatistik 2023 von Graubünden rausgekommen. Heute Morgen die Verkehrsunfall- und Kriminalstatistik vom Kanton Glaris. Und da gibt es das gleiche Phänomen, wenn es um Kokain geht. Denn beide Kantone werden überschwemmt von dieser Droge.
Es ist tatsächlich so, dass Kokain weit verbreitet ist am Kanton Glarus,
sagt Rolf Gubser, Chef der Kriminalpolizei Glaris. Wir schauen die Statistiken genauer an. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche eine gute Sendung. Ein Jahr lang hat das Kantonsspital Graubünden um die Kinderintensivstation kurz KIPS bangt. Ein Fachgremium, das entscheidet, welche Spitäler in der Schweiz welche Behandlungen machen dürfen, hat dem Kantonsspital den Leistungsauftrag für die Intensivbehandlung der Babys und Kinder wegnehmen. Seit heute ist klar, die KIPS darf bleiben. Corinna Melcher berichtet.
Wie er uns heute Morgen im Interview erzählt hat, hat der Mediensprecher vom Kantonsspital, der Dayan Roman, zwei vorgeschriebene Medienmitteilungen parat für heute. Eine für den Fall, dass das Kantonsspital den Leistungsauftrag für Kinderintensivstation kriegt und eine für den Fall, dass es ihn verliert. Rausgekommen, sei es denn gut.
Grosse Freude, grosse Erleichterung, grossartig.
Letzten Frühling hat das Kantonsspital an einer Medienkonferenz bekannt gegeben, dass das Fachgremium für hochspezialisierte Medizin, die KIPS, also die Kinderintensivstation im Kantonsspital, will schliessen. Die Begründung, das Kantonsspital behandelt zu wenig von diesen hochspezialisierten Fällen und darum stimmt die Qualität nicht. Heute Morgen ist dann der definitive Entscheid gekommen. Schwerverletzte und kranke Poppys und Kinder müssen künftig nicht auf Zürich oder St. Gallen ins Spital, sondern können weiterhin im Kantonsspital in Chur behandelt werden. Vor dem Entscheid heute Morgen war die Anspannung beim Dayan Roman gross.
Ich war heute sehr früh im Büro, oder, um das Jahr nicht zu verpassen. Und dann war ich auf dieser Website vom Bund. Und dann siehst du den Titel. Aha, und dann weisst du, okay, da muss ich jetzt draufdrücken, da sind wir drauf. Und wenn du es natürlich siehst, oder, dann geht vielleicht da mal ein Schrei ab oder so. Ein Freudenschrei in dem Fall. Wirklich, wir haben eine grosse Erleichterung. Und eben, es ist ja wichtig, wir haben das ja nicht für uns gemacht, sondern wir können jetzt weiterhin für die Schwächsten im Kanton da sein. Und das ist einfach super.
Gegen die Pläne vom Fachgremium haben sich ein Haufen Leute aus dem Gesundheitswesen und der Politik gewehrt. Das Kantonsspital selber hat eine Petition lanciert, die durch die Decke gegangen ist. Über 30'000 Leute haben unterschrieben. Rechtlich gesehen hat die Petition keinen Einfluss gehabt. Ob sie das Gremium in ihrem Entscheid beeinflusst hat, wissen sie im Kantonsspital nicht.
Schwierig zu sagen, was jetzt genau da der Umschwung geht, ob die Petition auch einen Einfluss hat. Wir haben immer gesagt, wir glauben schon auch, dass das einen Einfluss hat, dass man die 30'000 Meinungen nicht einfach so ignorieren kann. Aber ich meine, jetzt freuen wir uns einfach mal darüber, dass das so ist, wie es ist.
Die Freude darüber, dass das Kantonsspital die KIPS behalten darf, ist heute auch schon ein Klick gefeiert worden. Alle Mitarbeitenden vom Kantonsspital in Chur haben heute Mittag ein gratis Kinderglas gekriegt.
Offen ist noch, ob das Kantonsspital künftig Krebsbehandlungen bei Kindern durchführen darf. Und auch der Entscheid über die Viszeralchirurgie steht noch aus. Der Teil der Chirurgie beschäftigt sich mit dem Bauchraum. Heute hat die Kantonspolizei Glaris die Verkehrs- und Kriminalstatistik vom Jahr 2023 vorgestellt. Bei beiden gibt es keine grossen Ausreißer und die Zahlen sind stabil geblieben. 401 Verkehrsunfälle hat die Kantonspolizei registriert. Ich habe vom Anton Landolt, Chef des Spezialdienstes, wissen, wie man die Zahl einordnen muss.
Die Zahl entspricht etwa der Zahl, die wir in den letzten 4 Jahren hatten, so um die 400 Unfälle. Und das ist eigentlich ein Wert, der relativ stabil geblieben ist.
Jetzt auf den Kanton rausgeschaut, ist das viel oder wenig, 400?
Also wir hatten vor der Pandemie etwa 20% weniger gehabt und haben festgestellt, dass mit der Pandemie dass es mehr Unfälle gegeben hat.
Die sind jetzt aber nach der Pandemie nicht zurück, eigentlich schlussendlich?
Das ist ja so und das ist auch ein bisschen erstaunlich, wo wir eigentlich nicht einmal eine Erklärung dazu haben. Das Kanton Glarus ist attraktiver geworden mit der Pandemie. Wir haben viel mehr Ausflügler, die dahinter sind. Es ist eine gewisse Verkehrszunahme und die ist geblieben. Und von dem her abgeleitet tendenziell auch mehr Unfälle.
Mal über das grosse Grob geschaut, wo gibt es am meisten Unfälle?
Am meisten Unfälle ist natürlich innerorts, da haben wir die meisten, nachher außerorts und auf der Autobahn.
Wie brünzelt das Wetter noch mit rein? Also zum Beispiel jetzt Winter, würde ich jetzt nicht so als Winter betrachten. Wir haben ja aber selten eine schneebedeckte Strasse gehabt.
Das ist ja so. Wir haben in letzter Zeit wirklich milde Winter. Das sieht man auch im Unfallwesen. Also die vielen Schneeunfälle, wenn es kommt, schneien, die fallen weg im Wesentlichen.
Hebt sich das aber auch wieder auf, weil dann mehr Leute unterwegs sind, weil es schön ist oder eben kein Schnee hat?
Das ist ja so. Wir haben wirklich ein hohes Verkehrsaufkommen. Wir haben auch immer mehr Fahrzeuge im Kanton Glarus. Und zusammen mit dem Ausflugsverkehr haben wir mehr Aufkommen. Was bedeutet, dass wir tendenziell mehr Unfälle haben?
Klar, es ist noch nicht bei Amsterdam, aber wir haben Haufen Velos eigentlich bei uns umeinander. Wie sieht dort die Bilanz aus?
Die sieht eigentlich sehr positiv aus, muss ich sagen. Wir haben relativ wenig Velo- und E-Bike-Unfälle. Also konkret haben wir 6 E-Bike-Unfälle gehabt. Das ist gemessen an der hohen Verkehrsleistung wenig. Und bei den Velos sind es 15. Auch das ist nicht dramatisch.
Nur 6 E-Bike-Unfälle. Bei anderen Kantonen schneller die Höhe. Wieso gibt es bei uns weniger? Schau, passen wir mehr auf oder was?
Ja, vielleicht, aber ich denke, ein grosser Vorteil ist, dass wir eine gute Verkehrstraining haben von der Hauptachse mit dem Fahrzeug, mit dem Motorfahrzeug und dann der Linde entlang den Veloweg durchs Glarner Land.
Die Fußgängerunfälle, die haben sich verdoppelt auf 18 Fälle, der höchste Wert in den letzten 5 Jahren. Was könnte da der Hauptgrund sein?
Das ist wirklich eine Feststellung, es kann ein Ausreißer sein, wir müssen es beobachten, es ist atypisch. Wir haben ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und zu den Stosszeiten stellen wir fest, dass wir viele Auffahrunfälle haben auf den Fußgängerstreifen und dort tendenziell mehr Fußgänger verletzt worden sind.
Also passen die Leute weniger auf?
Also das ist natürlich schon die Hauptursache, dass die Leute zu wenig aufmerksam sind oder sich ablenken lassen und dann ist es gerade im Stossverkehr schnell passiert.
Sagt Anton Landolt, Chef vom Spezialdienst zu den Verkehrsunfällen. Bei der Kriminalität hat es eine leichte Abnahme der Straftaten gegeben. In Zahlen 53 weniger auf total 1640. Ich wollte vom Rolf Gubser, Chef der Kriminalpolizei, wissen, was die Polizei am meisten beschäftigt hat.
Die grösste Baustelle ist sicher ein Vermögensdelikt, das heisst Cyberdelikt, ein grosser Teil oder Diebstahl. Wir haben aber auch im Drogenbereich einen gewissen Schwerpunkt, den wir setzen müssen. Von dem her auch der häuslichen Gewalt, wo wir ja einen Anstieg hatten, wo wir doch einige Mal ausgerückt sind.
Gehen wir die Punkte gehen mal schnell durch. Fangen wir bei den Drogen an. Dort ist das Glarnerland eigentlich ein bisschen bekannt für Marihuana. Jetzt kommt Kokain noch dazu. Ihre Kollegin Hubschmidt von der Kripo Graubünden hat gestern bei der Bündner Statistik, wo die vorgestellt wurde, gesagt, dass Graubünden oder auch Chur vor allem von Kokain überschwemmt wird. Kann man das im Glarnerland auch sagen?
Es ist tatsächlich so, dass Kokain weit verbreitet ist im Kanton Glarus.
Was macht man dagegen? Was passiert?
Ja, wichtig ist, dass man dem Handel entgegenwirkt, dass man die verwischt und dann zur Anzeige bringt. Also wir erfahren schon auch, woher Drogen kommen und welche Routen sie genommen werden. Und wenn auf diesen Routen halt einmal eine Tonne zu viel wegkommt, dann wählen sie wieder andere Routen. Also die passen sich auch an. Was wir da viel haben, sind einfach die jungen Albaner, die als Drogenläufer im Kanton Glarus Drogen verkaufen, im Auftrag aber von Leuten aus dem Hintergrund, die dann auch das Geld einsacken und die auch schauen, dass Drogen da sind, wenn es Konsumenten hat, die verlangen.
Delikt gegen das Vermögen ist auch gestiegen, eigentlich, so wie gesamtschweizerisch. Was sind dort die Deckpunkte? Was muss man dort besonders beachten?
Ja, wir haben dort 810 Straftaten, 55 mehr als im 22. Hauptsächlich ist es Fahrzeugdiebstahl, vielfach Velodiebstahl, vor allem die teuren E-Bike. Dann ist es aber Diebstahl allgemein, wo gestiegen sind, und der Ladendiebstahl.
Bei den Einbrüchen sind wir von 101 auf 68 oben runtergekommen. Wie erklärt Sie sich die Zahl? Eine erfreuliche Zahl eigentlich schlussendlich.
Sehr erfreuliche Zahl, ja. Und eben Bereich, wo betroffen sind, ist der Wohnbereich, Baustellen, Industrie etc. Schwierig zu erklären, warum wir das letzte Jahr 101 hatten und jetzt 33 weniger. Aber es kann mit einer Bande zu tun haben, die mal das kleine Land kommt und in einer Nacht 5, 6, 7 macht.
Wir reden schon seit längerem eigentlich immer wieder so klar. Es gibt es vor Corona und es gibt es nach Corona. Wir sind jetzt definitiv nach Corona, das ist langsam durch. Wie hat sich dort die Zahlen entwickelt?
Ist ganz unterschiedlich. Im Bereich der Vermögensdelikte, glaube ich, das hat nichts zu tun mit dem Corona. Da gibt es vielleicht eben im Bereich häusliche Gewalt, wo die Leute mehr daheim sind, dass das Auswirkungen auch hatte. Aber der Hauptstreit oder der Hauptpunkt, was häusliche Gewalt betrifft, ist halt der Konsum von Alkohol.
Haben Sie den Alkohol angesprochen? Was macht man das gegen die häusliche Gewalt? Absolut fertig. Alkohol, hört aufs Saufen.
Das wäre sicher ein wesentlicher Teil, ja, weil dann eskaliert es, wenn jemand betrunken heimkommt und dann gibt es Streit und dann eskaliert es.
Sagt Rolf Gubser, Chef der Kriminalpolizei, zu der Kriminalstatistik 2023 vom Kanton Glaris. Die Künstlerbrüder Garicet sind nicht nur in der Schweiz bekannt, sondern auch über die Grenzen hinaus. Die meisten kennen die Bilder von Alois Garicet aus der Kindergeschichte «Schellenursli». Aufgewachsen sind die zwei Brüder in Trun, genauer gesagt in der Casa Garicet. Vor gut 5 Jahren ist das Haus abgebrannt. Seitdem setzt sich ein Verein dafür ein, das historische Haus zu retten. Der Laurin Michael ist für uns bei der Casa Garicet vorbeischauen.
Das Haus, das heute am westlichen Dorfeingang steht, ist kaum mehr zu vergleichen mit der alten Casa Garicet. Nicht nur, weil das Gebäude nach dem Brand jetzt ein Flachdach hat, auch die Fassade ist abgespitzt. Statt einer rosaroten und weißen Fassade steht jetzt ein sozusagen nacktes Haus hier mit Naturstein. Auch für die Trunzer etwas ganz Neues, sagt der Thomas Imboden vom Verein Trun Kulturen, der das Haus wieder aufbaut.
Die Charakteristik des Hauses kommt jetzt langsam führen. Das ist jetzt wie geschält. Wie eine geschälte Orange sieht man jetzt, was dahinter ist, wie damals gebaut worden ist.
Bis dahin war es aber ein langer Weg. Gut ein Jahr nach dem Brand ist über die Casa Garicet ein provisorisches Dach mit einem Gerüst aufgestellt worden, das das Innere des Hauses trocknen kann. Letzten Dezember ist dann das provisorische Dach eingestürzt. Trotzdem hat der Verein Trun Kulturen immer an ihrem Wunsch für die Casa Garicet festgehalten.
Die Casa Garicet ist gemäss Denkmalpflege eines der wichtigsten Häuser in Trun. Trun hat ja auf Bundesebene ein geschütztes Ortsbild. Und am Dorfeingang der Barockbau zusammen mit dem Kurt Lydia Grischa bildet eigentlich das Dorfbild auf der Westseite.
Obwohl das Haus jetzt von außen wieder im alten Glanz erstrahlt, innen dran sind die Brandschäden immer noch zu sehen. Und darum ist das Betreten von Casa Garicet nicht erlaubt. Die Bauarbeiten im Inneren des Barockhauses laufen die aber, so der Thomas Imboden. Entstehen soll unter anderem ein neues Stegenhaus.
Vom Keller bis unter das Dach. Das wird dann auch ermöglichen, dass man aufs Dach rauf kann. Also man kann dann den Zwischenboden, wenn man so will, kann man dann bereits auch nutzen für Aussenausstellungen oder für gewisse Aktivitäten. Und das sollte jetzt im Laufe dieses Jahres möglich werden.
Mit dem Wiederaufbau von Casa Garicet wird der Verein Trun Kulturen vor allem wieder die Bedeutung der Garicet-Brüder in Trun verorten. Kosten tut das laut dem Verein Trun Kulturen gut 6 Millionen. Finanzieren tun der Wiederaufbau die Gemeinde Trun, Stiftungen und Denkmalpflege Graubünden.
Wenn alles nach Plan läuft, kann das Haus in gut 3 Jahren wieder mit Kultur bespielt werden.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Es gibt Vögel, die im Winter bei uns bleiben, aber es gibt auch sogenannte Zugvögel, die halbe Weltreisen machen und z.B. über die Sahara ziehen. Die machen dann im Frühling wieder die ganze Strecke nochmal einfach wieder zu uns. Wenn alle Marathonflüger zurück sind, berichtet der Laurin Michael.
Vor gut einer Woche, am 20. März, war der Frühling stark. Und mit dem Frühling kommen auch wieder Zugvögel von ihrer Reise zurück. Wenn man schon vorher einen Zugvogel gesehen hat, heisst das nicht direkt, dass dann Frühling ist. Trotzdem können Zugvögel, genauer gesagt vor allem zwei Arten, auch ein Zeichen für den Frühling sein, wie der Präsident vom Vogelschutz Langquart, der Sergio Wellenzon, sagt.
Es ist halt so, dass die Vögel haben ja eine Timeline, wo sie ankommen, wie einen Fahrplan ein bisschen. Und es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Vögel, die kommen eigentlich schon zurück oder sind schon wieder da, wenn es bei uns fast noch Winter ist. Also wenn man jetzt wirklich sagen kann, jetzt ist Frühling, dann muss man sagen, wenn eigentlich die Schwalben zurückkommen. Die richtigen Arten von Schwalben, die kommen wirklich dann, wenn es wirklich Frühling ist. Mehlschwalben, Rauchschwalben, dann ist Frühling.
Die ersten Mehlschwalben sägen jetzt schon zurück und auch die Rauchschwalben sollten schon bald wieder da sein, so der Sergio Wellenzohn weiter. Auch schon zurück sind die sogenannten Kurzstreckenzeucher. Das sind die, die ans Mittelmeer fliegen in die Region um Spanien. Zum Beispiel die Felsenschwalben oder auch die Wiedehöpfe. Bis aber wirklich alle zurück sind, ging es noch ein bisschen.
Es ist ganz, ganz verrückt. Das hängt nämlich wirklich an der Art, die Mursegler heisst. Und die kommen eigentlich, ist so der reguläre Auftakt, dass sie kommen, ist effektiv so Anfang Mai. Und die gehen dann aber auch schon wieder im Juli, zum Teil. Das ist mega krass. Also wenn die da sind, wenn wir die Mursegler sehen, das sind eigentlich so die letzten Zugvögel, die bei uns brüten und dann daher zurückkommen.
Weil die Vögel nicht einfach wie wir ein Navi haben, das anzeigt, wo es durchgeht, machen das die Vögel je nach Art ganz unterschiedlich. Gewisse haben die vor Geburt an weg einen Saugdrang und der zieht sie automatisch in die richtige Richtung. Also die Vögel haben ein Gefühl, wo sie durch müssen. Wie das genau funktioniert, wissen wir aber noch nicht ganz. Sicher sagt, dass die Vögel zum Teil die Erdmagnetfelder sehen können. Also die Felder, die die Erde bilden und die geben eine Nord-Süd-Ausrichtung.
Man weiss auch, dass es gewisse Zugvögel gibt, die sich anhand von der Geografie orientieren. Oder? Also die erkennen die Alpen, die erkennen vielleicht gewisse Flüsse, Seen, so Landmarken. Ganz, ganz viel vom Vogelzug findet aber in der Nacht statt. Das heisst, dann müssen sie sich eigentlich an den Sternen orientieren. Bei gewissen Seevögeln, gerade bei den Möwen, weiss man auch, dass der Geruch noch mit der Rolle spielt. Und anscheinend haben gewisse eine Art Magnetsinn, also eine Art Kompasssinn, wo ihnen quasi eine Richtung für die Himmelsrichtung angibt. Also es ist sehr vielfältig und sie haben auch nicht alle alles, sondern jede Art ist so ein bisschen auf ihre Art spezialisiert.
Etwas, was Zugvögel in Zukunft Probleme machen könnte, sagt der Klimawandel. Vor allem dann, wenn es darum geht, um den Nachwuchs aufzuzeichnen, wenn die Jungen Futter brauchen. Das sich zeitlich angepasst auf die Insekten. Doch der Zeitpunkt, wo es am meisten Insekten hat, der sogenannte Peak, verschiebt sich mit dem Klimawandel, sagt der Sergio Wellenzohn.
Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein Vogel aus Südafrika kommt und der Klimawandel ist fortgeschritten, dann merkt er das ja nicht. Das heisst, er dicht spät auf und in dem Moment, wo er seine Jungen mit möglichst vielen Insekten futtern muss, ist der Peak von dieser Insektenvielfalt schon weg. Und das gibt eigentlich ein grosses Problem für die Vögel. Klimamäßig, es ist nicht so wahrscheinlich, dass Vögel erfrieren würden im Winter per se. Es ist effektiv die Verfügbarkeit von Nahrung, die hier eigentlich der Ausschlaggeber ist.
Auch wenn viele Vögel über den Winter weggehen, gibt es ein paar, die auch bei uns überwintern. Zum Beispiel das Rotkehli oder auch der Bergfink.
Bis dann wirklich alle Zugvögel aus den Regionen der Sahara in Afrika oder auch an den anderen Brutstellen zurückkommen, kann es noch ein bisschen gehen. Für die Unihockeyspieler von Alligator Malans ist die Saison seit dem Wochenende vorbei. Sie sind in den Playoffs im Viertelfinal an Zug United gescheitert. Der Sportchef von Malans schaut im Beitrag von Ruud Schmenzi auf die Saison zurück und wagt schon mal einen Blick in die Zukunft.
Schlussendlich hat Alligator Malans im Playoff-Viertelfinal gegen den aktuellen Cup-Sieger Zug United der Kürzer gezogen und Serie mit 2-4 verloren. Es sei schon bitter, so früh aus den Playoffs auszuscheiden, sagt der Sportchef von Alligator Malans, der Peter Lüthi.
Wenn ich jetzt ein bisschen auf den Samstag zurückschaue, 6 Spiele gegen Zug, finde ich, verlieren wir halt sehr unglücklich. Und alles in allem waren es 5 sehr enge Spiele gegen Zug, wo wir sie auch gefordert haben, was wieder sehr positiv ist. Aber halt gleich mit einem weinenden Auge, dass wir jetzt hier im 6. Spiel verloren haben.
Auch wenn er auf die ganze Saison zurückschaut, hat er gemischte Gefühle. Negativ sei aus seiner Sicht sicher das knappe Verpassen von Platz 4 nach der Quali. Aber auch das Ziel, dass sie wieder eine Heimmacht werden wollen, haben sie deutlich nicht geschafft. Warum das so ist, wissen wir nicht. An den Fans liegt es ganz sicher nicht. Die unterstützen die Mannschaft grossartig.
Für mich ist es effektiv ein Rätsel. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Druck enorm hoch ist, daheim zu spielen. Im Gegenteil, ich finde es jeweils mega cool. Oder wenn ich auch mit den Spielern rede, die schätzen das sehr, im Einfach zu spielen und können das auch geniessen. bleibt etwas, das irgendwie so ein bisschen ein Fragezeichen ist in dieser Saison. Ja.
Er hoffe, dass sich das Fragezeichen in der nächsten Saison auflöse. Es gäbe aber nicht nur Negatives aus der letzten Saison. Alligator Malanz sei zum Beispiel im Powerplay sehr stark gewesen. Aber auch die Entwicklung der Mannschaft war aus Sicht von Peter Lüthi positiv gewesen.
Da bin ich wirklich so rund um den Staff und Thomas Berger sehr glücklich, wie hier geschafft wird. Wenn man sich die Entwicklung des Teams anschaut, im Vergleich zu letztem Jahr, da hat es wirklich Spieler, die sich enorm entwickelt haben über die ganze Saison hinweg. Und von dem her glaube ich auch, dass wir gespannt und zuversichtlich in die Zukunft schauen können.
Auch wenn die Saison von Malanz erst gerade vorbeigegangen ist, sehe ich schon länger an der Planung für die nächste Saison dran. Es gäbe verschiedene Änderungen im Kader. So haben unter anderem zwei neue Ausländer ins Team und zwei U21-Spieler einen Vertrag für die erste Mannschaft bekommen. Und da bräuchte es nicht mehr viel.
Ich bin überzeugt, wir sind in einem super Setting. Einerseits mit dem Staff, wo wir haben, mit den Spielern, mit dem Kern der Spieler, wo wir bei Alligator haben. Und wenn wir jetzt das schaffen, es gezielt noch punktuell auszubauen, dann sind wir definitiv wir unter Top 4.
Weil schlussendlich hat man auch diese Saison wieder gesehen, dass in dieser Liga alles sehr eng zusammen sind und alle einander können schlagen.
Das ganze Interview mit dem Sportchef von Alligator Malanz, Peter Lüthi, gibt es ab morgen Mittwoch auf südostschweiz.ch oder auch lokal in der Zeitung. Das war es vom heutigen Infomagazin. Wenn euch das gefallen hat, dann hört das sehr gerne nochmal, entweder auf rso.ch oder überall dort, wo ihr euren Lieblingspodcast hört. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemögigen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.